Aloha und herzlich willkommen zu Triathlon Podcast.
Aloha und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Triathlon Podcast. Mein Name ist Marco Sommer und heute habe ich ein neues Format für dich hier bei Triathlon Podcast. Und zwar nenne ich es den Race Report, also Rennbericht oder Race Check. Sag mir einfach, welchen Namen du am besten geeignet findest, wenn du die erste Ausgabe des neuen Formats angehört hast. Worum geht's? Ganz einfach, und zwar frage ich in der Szene nach, wer bei welchem Rennen gestartet ist und welche Erfahrung der Starter oder die Starterin bei dem jeweiligen Rennen gemacht hat. Sprich, das reicht von Anreise über Hotelunterkunft, über Pasta-Party-Qualität, Check-in, über die Rennstrecke selbst, Finisher-Buffet und so einiges mehr. Letztendlich verfolge ich das Ziel zum einen Athleten, die mit dem Gedanken spielen, bei dem jeweiligen Rennen an den Start zu gehen oder sich für das Rennen anzumelden, mehr Insider-Informationen über das jeweilige Rennen zu geben. Und B, aber auch, dass die jeweiligen Rennveranstalter Tipps und Anhaltspunkte bekommen, an welchen Stellschrauben sie in Zukunft vielleicht drehen könnten, um die Qualität ihres Rennens zu verbessern. Das heißt, es ist kein Hau-drauf-Format, sondern ich achte darauf, dass zwischen der Teilnahme des Gastes an dem Rennen als auch der Aufnahme zu diesem Race-Check oder Race-Report ein gewisser zeitlicher Abstand gegeben ist, sodass vielleicht große Emotionen etwas runtergefahren sind und ein objektives Statement abgegeben werden kann. Los geht's heute mit einem Race-Check oder Race-Report, you name it, und zwar über den Ironman Barcelona 2018. Auf geht's! Herzlich willkommen zu einem nagelneuen Format hier bei Triathlon Podcast. Ich denke mir aber, dass es vielleicht auch ein wichtiges Format ist. Und zwar nenne ich es einfach mal Race Report oder auf Deutsch Rennbericht. Das heißt, du berichtest, wenn du magst, über deine entsprechenden Erfahrungen bei Rennen XY. Das heißt, wie war die Organisation im Vorfeld vor dem Rennen? Wie war sie dann während des Rennens und im Nachgang? Sprich halt, wie war auch die Unterkunftssituation, Transfer zu Wasser, zum Start, whatever, Radstrecke, Laufstrecke, letztendlich halt mit dem Ziel, A, Hörerinnen und Hörer, die vielleicht mit dem Gedanken spielen, sich für das entsprechende Rennen anzumelden, wissen, was auf sie zukommen könnte, B, aber auch, dass die entsprechenden Rennveranstalter Feedback bekommen, konstruktives Feedback in dem Fall, an dem sie arbeiten können, um ihr Rennen in Zukunft ein bisschen aufzubessern, aufzupolieren. Sprich halt, dass sie heraushören, an welchen Stellschrauben sie in Zukunft zu arbeiten und entsprechend zu drehen haben. Dazu habe ich heute einen Teilnehmer. Übrigens, es muss auch kein Name genannt werden. Ja, also das heißt, wenn du magst, demnächst halt mit dabei sein möchtest, es kann der Name genannt werden, muss aber nicht. In dem Fall wird bei dem Hörer kein Name genannt, war zuletzt beim Ironman Barcelona am Start und ja, freut mich, dass er hier heute dabei ist, um sein Statement dazu abzugeben, sein Feedback abzugeben. Fangen wir mal gleich an. Kommen wir mal zur Situation vor dem Ironman Barcelona. Wie war die Situation davor? Ich meine, mit Anmelde oder Startunterlagen abholen, Bike-Check-In, lief das alles reibungslos?
Ja, hallo. Einmal muss man erst mal dazu sagen, Ironman Barcelona hat mich gleich überrascht, schon als ich mich angemeldet habe, weil der Wettkampf gar nicht in Barcelona stattfindet, sondern in Calella, was ungefähr eine Stunde von Barcelona weg ist. Also da muss man schon auch dran denken, dass man dann vom Flughafen nicht direkt am Wettkampfort ist, sondern man braucht nochmal ein Auto oder was, um nach Calella zu kommen. Wir haben ein Auto gemietet, das ging wunderbar, dort Spanien. Also ich hatte immer schlechte Erfahrungen, immer in Mallorca ein Auto zu mieten, aber dort hat es immer super geklappt.
Toll.
Und jetzt eben in Barcelona. Es gibt auch einen Zug, der von Barcelona direkt nach Calella fährt. Das ist wohl eine sehr einfache Möglichkeit, um da hinzukommen. Aber wie gesagt, man muss erstmal da eine Stunde überwinden.
Ja, gut, dann auch so mit Sack und Pack irgendwie dann im Zug zu steigen.
Genau.
Schon, dann.
Wir sind auch spät angekommen, um 10:30 abends. Also das war auf jeden Fall dann die angenehmere Variante, ein Auto zu mieten und anstatt mit dem Zug zu fahren. Wenn dann mal der Flug verpasst wird, dann sitzt man da vielleicht rum. Also,
richtig. Genau. Und Unterkunftssituation dort in Calella, wie war die?
Also Calella ist ein großer Urlaubsort für Deutsche. Da gibt es viele Hotels, Partyort auch. Also es ist in der Nähe von Lloret de Mar, deswegen hat man mit Hotels, denke ich, keine Probleme. Und aufgrund dessen auch jetzt nicht überteuert, also gibt's für jede Preislage gibt's was. Wir waren in einem 4-Sterne-Hotel untergebracht, das ich über Nirvana buchen musste. Und es hat generell alles gepasst. Gab dann ein paar negative Punkte auch, aber zu denen komme ich noch später. Also es gibt von den Hotels, denke ich mal, überhaupt keine Probleme. Und selbst mein Trainer ist noch spontan nachgekommen, also einen Tag vorm Rennen, und die haben alle noch ein Zimmer bekommen. Also
okay.
Es war jetzt auch nicht überbucht, dass man da Angst haben muss.
Prima. Bleiben wir mal bei den positiven Punkten. Was hat dir noch gut gefallen dort?
Gut war, also die Organisation generell, kann man überhaupt nichts sagen, wie bei jedem Ironman. Also die geben sich natürlich alle ihre Mühe und wollen alle Leute möglichst zufriedenstellen. Es waren sehr kurze Wege, trotz zwei Wechselzonen. Also die Wechselzone war woanders, wo das Ziel war.
Ja.
Circa 2 Kilometer, so 1,5 Kilometer auseinander. Aber es war trotzdem alles zu Fuß gut zu erreichen, wenn man in Calais gewohnt hat. Das Ziel war in Calais eben, und dann diese Wechselzone war ein bisschen außerhalb vom Ort, aber wie gesagt, überhaupt kein Problem gewesen. Registration ging auch ratzfatz, also es war kein Anstehen oder so, obwohl wir 2 Tage vorher erst gekommen sind. Genau, das ja, Wasser war super, also dort im Meer zu schwimmen, traumhaft, schön blaues Wasser. Es gab zwar ein paar Quallen, aber die waren weiter unten, also die haben, denke ich, keinem was ausgemacht. Es ist, glaube ich, auch generell recht wellig dort, also es ist nicht so wie in Hawaii jetzt zum Beispiel, dass es früh schön glatt ist. Also das ist die ganze Zeit, sind da Wellen vorhanden, und am Renntag, kann man nicht natürlich beeinflussen, aber bei uns waren schon so ganz schöne Brecherwellen, die kein dynamisches oder rhythmisches Schwimmen zugelassen haben. Ich habe mich ganz gewundert, wie der Mann hier trotzdem 48 Minuten schwimmen können oder so, aber das war, da kann man sich nicht einfach auf jeden Fall hinten reinhängen in irgendeinen Wasserschatten und dann da einfach mal mit paddeln. Also das war ein Überlebenskampf das ganze Rennen über, weil man sich nie wirklich zurechtgefunden hat. Dann die Bojen hat man natürlich nie gesehen durch die hohen Wellen immer. Und aber es ging auf jeden Fall. Also schwimmen war sonst überhaupt kein Problem. Aber man muss eben im Kopf haben, dass es wellig sein kann. Was auch noch gut war, dass viele Mechaniker trotzdem auf der Strecke waren. Also die hatten bei jeder Aid-Station hatten die Mechaniker keinen, der rumfährt, sondern so stationäre. Das muss man auch im Kopf halten, nicht, dass man dann auf dem Motorrad wartet oder so. Und bei der Rundstrecke von 2x90 Kilometern ist es ja eh einfacher, dass man da immer irgendwie in der Nähe von irgendeiner Station ist.
An jeder Aid-Station auch ein Mechaniker ist, wurde auch in der Rennvorbesprechung erwähnt, oder?
Genau, so haben sie es gesagt. Ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich auch an jeder war, aber so generell haben sie gesagt, dass wenn man irgendwie hier Probleme hat, dann sollte man in die nächste Aid-Station sich irgendwie reinkippen. Da gibt es dann was auf jeden Fall. Genau, das wurde bei der Rennbesprechung gesagt. Aufgrund des Rundkurses natürlich auch, oder wie man ja Barcelona kennt, das ist das Windschattenfahren ein großes Problem. Deswegen wurde, glaube ich, auch, das war auch ein Grund, dass die Strecke heuer ein bisschen geändert wurde, sodass das Wasser, Windschattenfahren nicht so zustande kommt, aber es war ein Ding der Unmöglichkeit. Dazu kommen wir aber später noch. Was in dem Sinne positiv war, dass viele Kampfrichter trotzdem unterwegs waren. Also was ich so mitbekommen habe, waren da schon viele Motorräder unterwegs und ja, haben auch auf jeden Fall Karten verteilt, wie ich am eigenen Leibe erfahren habe. Ob es jetzt korrekt war oder nicht, kann ich nicht sagen. Also der Kampfrichter, war die Entscheidung des Kampfrichters. Aber wie gesagt, es sind auf jeden Fall viele unterwegs, die hoffentlich die ganze Sache objektiv bewerten.
Ja. Super. Okay. Noch irgendwas Positives?
Der Bike-Service natürlich, genau, diese Aid-Stations waren schon gut. Also das, ich weiß nicht, ich hatte noch nie das Problem, dass ich einen gebraucht habe, aber es ist natürlich super, dass die da sind, dass man weiß, dass die fest an der Aid-Station sind. Ja. Im Vergleich dazu, wenn man jetzt eben was ein Problem hat und dann ewig da rumsteht und warten muss und gar nicht weiß, kommt da jetzt einer oder kommt da keiner mit seinem Motorrad vorbei. Also das war trotzdem schon eine Sicherheit da, dass man da reinfahren kann und dass man da was hat. Was mich nur wundert ist, also mir wurde auch tatsächlich im Voraus schon gesagt, dass jemand, der schon mal dort war, der hat beobachtet, dass da viele Leute einen Platten hatten. Von den Straßenverhältnissen würde ich jetzt eigentlich gar nicht sagen, dass das das Problem ist. Das waren super Straßen, auch ein Teil auf der Autobahn, wo ich allerdings den Platten dann hatte. Also irgendwie muss da was sein. Und ich habe nämlich auch übermäßig viele Leute gesehen, die einen Platten hatten am Straßenrand und die dann in der Aid Station bei dem Mechaniker waren, aufgrund von Platten.
Gibt es vielleicht sonst noch irgendwas Positives, bevor wir auf das konstruktive Feedback kommen, zu den Punkten, die man noch verbessern könnte dort?
Also was für mich vielleicht noch positiv war in dem Fall ist, war das Wetter. Das war auch ein Grund vielleicht, warum wir den Wettkampf ausgesucht haben, dass es so im Oktober, also um die Hawaii-Zeit auch, dass das Wetter mild ist. Es ist nicht heiß, aber es ist auch nicht kalt. Also es sind so eigentlich stabile 20 bis 24 Grad. Und bei uns hat es jetzt geregnet. Aber ich glaube, das war auch ein ganz ungünstiges Wochenende, weil wenn man die Nachrichten anschaut hat, da ging es ja dann ganz schön ab in Spanien. Da mussten wir Glück haben, dass wir einen Tag, aber sonst ist es wohl ganz stabil. Und genau, und während die meisten guten oder während die besten Athleten zu der Zeit in Hawaii sind, kann man das vielleicht auch als gute Möglichkeit sehen, sich zu qualifizieren, weil das eben zur gleichen Zeit stattfindet wie die Weltmeisterschaft auf Hawaii.
Cooles Profil, ist der anspruchsvoll, der Kurs, oder eher flach wie im Pfannkuchen?
Also ich glaube, er war immer flach wie im Pfannkuchen, nur haben sie eben jetzt die Strecke irgendwie geändert und die Änderung ist, dass ein kleiner Hügel drin ist und das ist dieses Stück auf der Autobahn, was gesperrt ist. Mhm. Da geht es eben ein bisschen hoch und also nicht, ich würde es jetzt als steil ansehen, das ist so ein konstanter 5%iger Anstieg, würde ich behaupten, über 2 Kilometer oder 3 Kilometer oder so und das Ganze geht dann eben wieder runter und zweimal. Mhm. Und sonst ist es Kerzengrad hin an der Küste entlang, Kerzengrad zurück mit ein paar Kreisverkehren zwischendrin. Mhm. Also man ist schon viel auf jeden Fall in der Aero-Position. Ein was vielleicht noch, die ersten 3 Kilometer durch Kalea darf man nicht in die Aero-Position. Also da geht's durch den Ort, auch über viele so Speedbumps drüber. Da muss man eben aus der Wechselzone raus und da erstmal vorsichtig unterwegs sein. Ich habe auch einige Stürze habe ich schon gesehen. Es war eben feucht und in diesen vielen Kreisverkehren war dann immer die Gefahr da, dass man wegrutscht durch die von der Sonne aufgeheizte Straße. Da war dann so ein Film drauf. Also es waren auch in diesen Kurven, obwohl man nicht schnell gefahren ist, war es immer sehr glatt. Aber das war, denke ich, eher eine Ausnahme, dass das Wetter so war, wie es war, dass es geregnet hat.
Was wären denn zum Beispiel so Punkte, die aus deiner Sicht verbessert werden sollten für die Zukunft? Was könnte der Rennveranstalter in dem Fall vielleicht in Zukunft besser machen?
Also man muss dazu sagen, dass ich eben 3 Platten hatte, eine Zeitstrafe noch und dann nicht gelaufen bin. Also ich kann jetzt nur die ersten 2 Disziplinen abhaken beim Laufen. Ob die Laufstrecke jetzt auch so voll war, wie es auf der Fahrradstrecke war, kann ich jetzt schwierig beurteilen, aber ich habe es nur gesehen. Das war eben auch ein Rundkurs, eine Seite hin, eine Seite zurück und das auf, weiß ich nicht, 4 Meter breiten Weg, der auch recht sandig ist teilweise und nachdem es geregnet hat, war es dann auch schlammig, also da geht schon auch ein bisschen Kraft verloren. Aber so die Hauptpunkte waren für mich die Negativen, dass ich da vielleicht nicht unbedingt nochmal hingehen würde. Eben dieser Rundkurs, was ein Windschattenfahren einfach oder was zum Windschattenfahren einlädt, beziehungsweise einen fairen Wettkampf unmöglich macht, weil es waren laut Veranstalter 3500 Starter und es wurde an dem Rolling Start-Verfahren gestartet. Und zwar nicht alle 10 Sekunden, sondern sogar alle 6 Sekunden wurden die Leute ins Wasser geschickt. Mhm. Also es ging eigentlich durchgängig, sind die Leute ins Wasser gelaufen. Und dadurch ist auf jeden Fall, also das kann man ja mal mathematisch ausrechnen, wenn da jeder 12 Meter Abstand halten soll, dann passen wahrscheinlich gar nicht alle Leute auf die Strecke. Und dadurch, dass ich eben 3 Platten hatte und dann eher hinten im Feld war, konnte ich das dann alles mal live miterleben, was da abgeht. Also das ist unvorstellbar. Natürlich haben da die Athleten auch selber Einfluss drauf, aber wenn so viele Leute auf der Radstrecke sind, dann geht es nicht anders. Und dadurch entstehen dann natürlich wieder Probleme beim Überholen. Dann ist die Gefahr wieder groß, Zeitstrafen zu bekommen, obwohl es eigentlich einfach gar nicht anders geht. Ja. Und so war es dann wohl bei mir, also ich war dann ständig am Überholen, weil ich dann eben durch die Platten da hinten drin war. Und ich weiß nicht, was der Schiedsrichter gesehen hat. Auf jeden Fall habe ich dann noch eine Zeitstrafe bekommen. Genau, dann, das fand ich auch ein sehr großes, das kann man ja auch als Verbesserungsvorschlag sehen. In der Rennbesprechung wurde dann gesagt, dass man, wenn man eine Zeitstrafe hat, muss man ins nächste Penalty-Zelt, welches gelb, mit einem gelben Schirm deutlich zu sehen ist. Ich kann mich noch genau an das Bild bei der Rennbesprechung erinnern. Und da ich noch nie mit so Penalties zu tun hatte, okay, wusste ich, gelbes Zelt. Ich habe mir auch nicht vorher angeschaut, wo die Zelte sind. Also wer macht es auch, sich zu merken, wo das Penalty-Zelt ist. Und wenn das gelb markiert ist, dann kann man das schon finden. Auf jeden Fall bin ich dann mal in Stiefel runtergefahren und ich habe kein gelbes Penalty-Zelt gesehen. Ich wusste nur zufällig, als ich zu dem ersten Mechaniker in die Aid Station reingerollt bin, hat gleich jemand gerufen, irgendwie Penalty or Mechanic. Und diese Station kam dann eben wieder und dann bin ich da langsam dran vorbeigefahren und habe gefragt, ob das auch das Penalty-Zelt ist. Und es wurde mir bestätigt, aber es hatte leider ein blaues Zeltdach auf jeden Fall. Also wenn ich nach der gelben Farbe gesucht hätte, wäre ich da voll vorbeigeheizt und dann wäre es die Disqualification gewesen. Also das war auch etwas strange, dass die gar nicht gelb markiert waren. Dann kam's gleich zum nächsten Problem und zwar in der Penalty, im Penalty-Zelt und wollte dann eben nochmal wissen, warum ich diesen Penalty bekommen habe. Ich dachte, die haben das irgendwo notiert, weil ich erst mir sicher war, dass ich den bekommen haben muss, weil ich meinen Schlauch an der Seite habe liegen lassen, also so Littering-artig, weil ich mir zu dem Zeitpunkt wirklich, ich hatte dann den Abstand nach vorne zum dem, der vor mir gefahren ist. Ja. Hinter mir wusste ich nicht, was los ist, also und Blocking war in dem Fall, also es war gerade eigentlich wenig los neben mir. Und trotzdem hat er mir eine blaue Karte hingehalten und ich habe dann auch schon auf dem Roller versucht, die Offizielle zu fragen, ob jetzt der Abstand, ich habe sie nach vorne gewiesen, ob das zu wenig ist oder was das Problem ist. Und sie hat eben nur gesagt, next penalty, tent oder sowas. Mhm. Und auch in dem Zelt dann eben habe ich versucht, mich zu verständigen, aber das war eben das zweite große Problem, dass dort einfach keiner oder sehr, sehr, sehr wenige Leute Englisch gesprochen haben. Selbst die Officials eben in diesem Penalty-Zelt oder auf ihrem Roller oder am Motorrad konnten nur ganz sporadisch irgendwelche Wörter. Auch der als ich dann zum Mechaniker gekommen bin, habe ich eben gesagt, dass ich nur Luft brauche im Reifen, aber er wollte mir dann den Reifen wechseln. Da habe ich gesagt, na, habe ich schon gemacht, ich brauche nur Luft. Bis ich mich dann eben verständigt habe, war auch wieder Zeit rum. Aber die haben ihren Job super gemacht, also da kann man nichts sagen. Aber die Sprache war halt generell ein Problem. Da beim Official, das war dann, ich habe es dann nur noch locker genommen, dass mich da keiner verstanden hat. Und traurig war es dann aber nur ganz, oder dann, nachdem ich quasi den Wettkampf verlassen habe, dann muss man sich ja abmelden, dass kein Suchtrupp losgeschickt wird. Ich weiß, wusste auch nicht, ob das jetzt nur beim Schwimmen ist, wenn man beim Schwimmen aufhört, aber ich wollte es halt mal sicherheitshalber machen und war dann im Finisher-Zelt und habe meinen Beutel geholt und habe da 3-4 verschiedene Leute gefragt, dass ich mich gerne abmelden würde. Mhm. Aber das hat auch keiner verstanden. Dann bin ich zu einem Ironman mit European Teamleader Beste hin, der hat auch nur Que pasa. Und dann habe ich gesagt, okay, also ich habe es jetzt versucht und das war ein Ding der Unmöglichkeit, sich da zu verständigen, höchstens mit Händen und Füßen. Mhm. Genauso war es aber im Hotel auch, also selbst an der Rezeption war es problematisch, da irgendwie nur einen zweiten Schlüssel zu erhalten. Also das ist generell dort ein Problem. Ich habe mich auch dann mit einer Freundin, die aus Spanien kommt, unterhalten, weil ich mir es war erschreckend, wollte mich da mal erkundigen und sie hat auch gesagt, dass speziell diese Region Katalonien eben, die sind sehr stolz auf ihre Kultur und Sprache und ja, also das scheint da wohl generell so zu sein, dass man da mit Englisch nicht sehr weit kommt.
Hätte ich jetzt nicht gedacht, weil ich meine, es ist ja letztendlich auch eine Tourismusregion.
Ja, vielleicht hätte ich es mal mit Deutsch sogar probieren sollen, wenn da so viel Deutsches sind. Also, da bin ich dann aber in dem Moment gar nicht mehr drauf.
Das heißt, Tipp an die Hörerinnen und Hörer, die vielleicht nächstes Jahr beim Ironman Barcelona oder Karriere in dem Fall an den Start gehen wollen, lernt am besten vorher ein bisschen Brocken Spanisch.
Brocken Spanisch auf jeden Fall, genau, ja. Wenn es um so, also der Grund für die Penalty ist jetzt wurscht, aber um sich zu generell irgendwelche Fragen, ja genau, da kann man ja normal jeden Schiedsrichter fragen, der einem dann weiterhilft. Aber das war halt aufgrund nur der Sprachbarriere problematisch.
Okay, ja, sind wertvolle Tipps.
Ja, genauso ist es aber auch in den Restaurants. Also das ist nicht nur jetzt, bezieht sich nicht nur auf die Ironman-Leute, sondern eben auch aufs Restaurant, Hotel und so weiter, genau. Und Hotels muss man vielleicht auch, Restaurants auch dazu was, da es eine sehr krasse Urlaubsregion ist und wahrscheinlich auch nicht so teuer, sind die Restaurants auch sehr touristisch angelegt. Also die Karten gibt es ungefähr in 25 verschiedenen Sprachen und es wird mehr mit Bildern hantiert. Also jedes Gericht ist da mit Bild abgebildet. Es gibt, wer Deutsch weiterhin essen will, ist da gut aufgehoben. Also Schnitzel, Currywurst, kann man da alles kriegen. aber eben per Bild und diese Plastikbroschüren oder Menüs, die man dann hingelegt bekommt, das ist auch nicht sehr, sehr romantisch. Also das nur dazu. Es ist eben eine krasse Urlaubsregion für einen günstigen Partyurlaub wahrscheinlich.
Ja gut, wer schon mal da war, der erinnert sich dran.
Genau, ja. Oder auch nicht, wenn es zu hart war, ja.
Also fassen wir mal zusammen. Sprache ist ein Ding. Ja. Das heißt, mit Grundlagen Spanisch am besten dorthin. Nicht erwarten, dass man dort mit entsprechendem Abstand frei fahren kann, dass jeder sein bedenkenfreies, ja.
Vor allem eben hinten im Feld. Also vorne, denke ich, ist es mal was anderes, nochmal was anderes. Mhm. Aber hinten im Feld, wo dann sich die Masse sammelt, da kann man zusammen sich anmelden und mit einem Team fahren, ja. Okay. Also ich habe es ja bis auf die Spitze dann getrieben. Ich hatte dann mich wirklich abgemeldet und hatte noch 50 Kilometer in die Wechselzone.
Ja.
Und bin dann wirklich diese 50 Kilometer mit 50 Zentimeter Abstand einem hinterhergefahren und es ist nichts passiert. Also ich wollte da nur mal den Selbstversuch machen. Und es war dann aber auch kein Kampfrichter mehr, der mich überholt hat, das muss ich dazu sagen. Also vielleicht haben die auch nur in der ersten Runde so hart kontrolliert. Also die letzten 50 Kilometer habe ich dann keinen Kampfrichter mehr gesehen, der das quasi hätte sehen können.
Ja gut, ich habe das Rennen im Livestream verfolgt und mir kam die Laufstrecke später ein bisschen eng vor. An manchen Stellen, da waren so manche Nadelöhr-Situationen.
Ja, bestimmt, wenn dann ein Schneller vorne unterwegs ist und das waren ja auch 3 Runden, glaube ich, waren es. Mhm. Der holt ja auch irgendwann, der läuft ja auch irgendwann in diese Pulks rein, die dann irgendwann auf der Laufstrecke sind.
Mhm, genau.
Das kommt dann noch dazu natürlich, aber wie gesagt, das habe ich mir da nicht mehr angetan.
Vielleicht noch weitere Punkte, die du hinzufügen möchtest, oder?
Also das hat vielleicht nicht mehr so viel mit Ironman zu tun. Da kommt dann Nirvana noch dazu. Ich weiß nicht, wer es kennt. Es ist sowas wie Hannes Hawaii Tours. Ich glaube, aus England kommt es. Die organisieren eben den Trip und so weiter. Und ich habe mich recht spät angemeldet, oder was heißt recht spät auf jeden Fall. Das war schon im Frühjahr desselben Jahres. Und also früh anmelden auf jeden Fall, weil wenn man dann eben zu spät kommt, oder ich weiß nicht, wann es umgestellt wurde, auf jeden Fall konnte man sich irgendwann nur noch über Nirvana anmelden, genauso für den Ironman Mallorca, bei dem ich in dem Jahr teilgenommen habe.
Ja.
Und dann muss man eben 200 Euro extra Gebühr zahlen, dass man sich noch anmelden kann. Und diese 200 Euro bekommt man nur zurück, wenn man über Nirvana auch ein Hotel bucht. Und natürlich, um das nicht zu verschwenden, macht man das natürlich.
Ja.
Und sucht sich da ein Hotel raus und es geht ja auch alles easy und ist super ausgeschildert auf der Internetseite. Nur war ich dann sehr enttäuscht in Mallorca eben von dem Hotel und von der ganzen Unterkunft. Aber wenn ich dafür auch dementsprechend wenig nur gezahlt hätte, wäre das überhaupt kein Problem. Nur habe ich eben einen Betrag gezahlt, der auf keinen Fall das wiedergespiegelt hat, was ich da erlebt habe. Sowohl in Barcelona als auch in Mallorca. Mallorca war es noch schlimmer. Mhm. Ich habe mich dann dort auch beschwert, habe dann ein Upgrade sogar bekommen für Barcelona, aber diese 200 Euro, die man da mehr zahlt, sind es auf keinen Fall wert. Also ich würde es kommt wahrscheinlich aufs Gleiche drauf raus, diese 200 Euro denen einfach zu schenken und dann selbst zu buchen, weil man kann das ja nachschauen, habe ich dann auch gemacht, was das Hotel normalerweise ohne Nirvana jetzt über Booking kosten würde und es war deutlich, deutlich weniger. Also wir haben da über 100 Euro für eine Nacht gezahlt und bei Booking waren es so um die 60 oder 50 jetzt dort in Barcelona in einem 4-Sterne-Hotel und in Mallorca war es noch viel krasser. Also diese Differenz, die weiß ich nicht, wie die zustande kommt, auf jeden Fall sollte man sich, wenn man in Barcelona starten will, auf jeden Fall frühzeitig da anmelden, um diesem Geldmachtzyklus aus dem Weg zu gehen.
Und selber zu entscheiden, über welchen Anbieter man dorthin kommt.
Und sein Hotel. Genau, und vor allem welches Hotel man dann auch auswählt, weil die sind dann auch limitiert. Mhm. Also es gibt dann so 3-4 Hotels zur Auswahl in verschiedenen Kategorien.
Ja.
Aber alles sicherlich teurer als wie wenn man über Booking oder jetzt selbst einfach privat buchen würde.
Ja, einiges.
Was vielleicht noch positiv war, dass man hat die, was, das finde ich immer gut, dass man die Räder sehr bald bekommen hat. Also das ist ein wichtiger Punkt für mich, dass man da, jetzt ist bei Ironman eigentlich immer so, also so habe ich es jetzt nur mitbekommen, aber so auf regionalen Wettkämpfen muss man teilweise ja 3-4 Stunden warten, bis man die Räder kann, aber das hat dort gut funktioniert, da hat man die Räder hat man schnell bekommen, das würde ich vielleicht noch sagen.
Okay.
Und vom Finisher-Buffet kann ich eben gar nichts sagen, weil ich da ja eben nicht war. Also.
Das nächste Mal dann.
Ja, genau.
Nee, super. Prima. Ja, dann vielen, vielen Dank, dass du deine Meinung zum Ironman Barcelona 2018 mit uns geteilt hast. Und ja, viel, viel Erfolg dann für die nächste Saison, für die nächsten Rennen. Und hoffe, dass es bei den nächsten Veranstaltungen runterläuft, dass da nicht unbedingt eine Sprachbarriere vorhanden ist, etc. pp.
Vielleicht liegt die Barriere auch an mir und ich sollte mich jetzt einfach mal hinsetzen und noch eine weitere Sprache lernen. Ist ja auch vielleicht ein...
Genau, jetzt lernt jeder von uns Spanisch und demnächst dann Chinesisch und dann auch Russisch und Indisch und... Ja. Genau. Nee, super. Vielen, vielen Dank dafür.
Jawohl. Allen Startern weiterhin auch viel Erfolg, Gesundheit und viel Glück dann, wenn sie in Barcelona starten. Macht's besser als ich.
Vielen, vielen Dank. Ciao, ciao.
Okay. Jawohl. Ciao. Tschüss.
Das war der Race Report oder Race Check zum Ironman Barcelona 2018. Wie denkst du da draußen über das neue Format? Macht's aus deiner Sicht Sinn? Wenn ja, dann lass es mich gerne wissen und wenn du da draußen deinen objektiven Bericht über dein Rennen in dieser Saison zu diesem neuen Format beisteuern möchtest, dann melde dich bei mir entweder per Mail unter info@triathlon-podcast.de oder per Facebook Messenger. Ja, wir finden mit Sicherheit einen Weg, wie wir dann deinen Bericht in das neue Format einbetten können. Wie gesagt, es soll kein Fingerzeig- oder Hau-drauf-Format sein, sondern es soll ein konstruktives Feedback sein, welches letztendlich eine Win-Win-Situation verfolgt. Win für den Starter, der nach dem Anhören mehr weiß, was auf ihn zukommt, wie im Falle von Barcelona, dass man zum Beispiel am besten mit Grundlagen Spanisch dort anreist, als auch Win für den Rennveranstalter, weil er Feedback auf diesem Weg bekommt, welches er ansonsten vielleicht nicht bekommen würde. Also weit, weit entfernt von Hau drauf oder Meckerkastenformat. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Wenn dir das neue Format gefallen hat, dann freue ich mich riesig über dein Feedback per Kommentar auf der Website von Triathlon Podcast oder Social Media. Und wie bereits erwähnt, wenn du deinen Bericht aus der letzten Saison, in dem Fall 2018, beisteuern möchtest, dann lass es mich gerne wissen unter info@triathlon-podcast.de oder per Messenger. Und wie gesagt, wir finden bestimmt einen Weg, wie wir deinen Bericht, dein Statement in das neue Format einbetten. So, und zu guter Letzt, wenn dir Triathlon Podcast gefällt, dann abonniere den Podcast, sodass du in Zukunft auch wirklich keine weitere Folgen mehr verpasst. Bis zur nächsten Ausgabe, bleib sportlich, dein Marco.